ich finde diese emotionalen Ausschläge zu krass, ne? Schon im Sommer war mir das zu viel, ne? Und genauso bin ich jetzt überrascht von dieser, und das geht Horst Steffen wahrscheinlich auch so, von diesen emotionalen Ausschlägen, als wäre jetzt alles so wahnsinnig schlecht.
Boom, das waren sie wieder, die Mad Monks. Herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkurier. Und warum spreche ich Boom nochmal an? Ja, weil die Mad Monks, die Bremer Band, spielen am Freitag im Schlachthof. Sie versprechen, ich zitiere wörtlich, eine unvergleichliche Mad Monks Weihnachtsatmosphäre. Im Schlachthof am Freitag, 18 Uhr geht's los. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Warum sage ich das? Natürlich, weil die Mad Monks es verdienen, dass möglichst viele Leute zu diesem Konzert kommen. Und warum guckst du so komisch?
Ja, ich hoffe einfach, dass die besser spielen als Werder im Heimspiel, aber ich glaube schon, oder?
Ja, das glaube ich schon. Und weil sie auch noch Special Guests dabei haben, das hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Ich erwähne es aber auch, diese Mad Monks Geschichte am Freitag, weil ich glaube, ich will Zeit gewinnen, denn es pfeift noch in meinen Ohren. JJ, herzlich willkommen dir auch erstmal.
Ja, danke dir. Herzliche Grüße an alle da draußen. Ich hoffe, es geht euch besser als Werder im Moment und ihr habt es so ein bisschen überwunden, was da am Wochenende passiert ist. Du offenbar nicht, ne?
Ja. Es pfeift noch ein bisschen in meinen Ohren. Ich fasse die Pfiffe zusammen. Allein viermal hat der Schiedsrichter gepfiffen, um ein Tor zu signalisieren und es war jedes Mal für den VfB Stuttgart. Genau genommen waren es ja auch 5 Pfiffe, aber einmal war es ja ganz knapp abseits. Dann hat er 2-mal gepfiffen, um ein aus seiner Sicht verwarnungswürdiges Foul von Karim Koulibaly zu signalisieren. Kann man drüber diskutieren. Auf jeden Fall war Werder dann irgendwann in Unterzahl, weil es gab natürlich Gelb-Rot. Und dann, was am allerschlimmsten war, haben die Zuschauer gepfiffen. Und das kommt selten vor in Bremen. Deutet hin auf ein, sagen wir mal, etwas schwerwiegendes Problem, das sich mittlerweile auch gegen den Trainer zu richten scheint. Zumindest die Stimmung spricht dafür. Und des Trainers, JJ, hast du dich in der Kolumne angenommen. Horst Steffen im Wunderland, schreibst du. Wobei man sagen muss, was sich gerade gegen den Trainer richtet, ist sehr überzogen und trifft wahrscheinlich auch nicht den Kern des Problems, oder? Was meinst du?
Ist überzogen, sehe ich auch so. Ich war ein bisschen überrascht, wie schnell sich das alles jetzt gedreht hat, die Stimmung gegen den Trainer. Ja, wir hatten das schon nach dem Derby gegen den HSV ja erlebt und auch hier besprochen, dass die Stimmung kippt, auch gegen den Trainer. Wir haben viele Zuschriften da bekommen, die auch schon fast seinen Rauswurf gefordert hätten. Und das, wenn man mal zurückdenkt, wie groß die Euphorie war im Sommer, als es hieß, Werder Bremen hat es geschafft, Horst Steffen als Nachfolger von Ole Werner zu verpflichten.
Mhm.
Und jetzt haben wir das letzte Spiel vor Weihnachten vor der Brust Augsburg und immer mehr Leute zweifeln daran, ob das der richtige Trainer für Werder ist. Dann war das eine sehr turbulente Hinrunde bis zu diesem Punkt, das muss man sagen. Er trägt es übrigens mit einer großen Gelassenheit nach wie vor. Ne? Das war jetzt auch am Wochenende nach dem Spiel gegen Stuttgart so.
Trotzdem gibt es Dinge, die Horst Steffen im Moment nicht besonders gut macht, beziehungsweise wo er vielleicht kein glückliches Händchen hat. Oder das kann man schon so sagen, oder?
Es wirkt so ein bisschen, als würde er immer noch ausprobieren, ne, was die beste Formation ist für diese Mannschaft. Man muss dann schützend dazu sagen, das ist mit Sicherheit ein Kader, den er so nicht zusammengestellt hätte. Mit dem kann er nicht diesen Fußball spielen, den er in Elversberg gezeigt hat und der ihn dann durch alle Ligen gebracht hat, bis an die Spitze der zweiten Liga, diesen kleinen, ich sag mal, Dorfverein. Und das ist ja auch was viele Werder-Fans verwundern. Ne? Die haben sich von ihm einen attraktiven, offensiven, spektakulären Fußball versprochen und den sieht man jetzt nicht. Ne? Das ist übrigens ein Punkt, den hat uns auch ein Leser geschrieben, Daniel aus Mainz, hatte die Nachfrage gehabt, warum sieht man das nicht? Ne? Dieser Horst-Steffen-Fußball, der mit Elversberg diese Geschichte geschrieben hat, das ist genau der Punkt, er hat diese Mannschaft nicht dafür. Ne? Elversberg hatte eine Truppe, die konnte genau das umsetzen, was er wollte, die hatte er sich auch genau so zusammengestellt, über mehrere Transferphasen hinaus. Jetzt im Sommer, die Transferphase bei Werder war sehr kompliziert, ich glaube, da hat er sehr, sehr wenig Einfluss drauf gehabt, was dann passiert, oder sagen wir mal so, die Sachen, die er sich gewünscht hat, sind nicht so umgesetzt worden, weil Werder das Geld nicht hatte. Und so muss er jetzt erstmal klarkommen mit einem Kader, der nicht wirklich zu ihm passt und er muss jetzt versuchen, Kompromisse einzugehen und das sehen wir eigentlich Spieltag für Spieltag, er geht immer wieder neue Kompromisse ein, richtet sich sehr stark nach dem Gegner aus, wobei man auch sagen muss, die Kritik jetzt an ihm und auch die Art, wie er diese Fragen gestellt bekommen hat nach dem Stuttgart-Spiel, Und da wirkt er ein Stück weit verwundert. Auch deshalb diese Zeile, die ich gemacht habe, Horst Steffen im Wunderland. Mhm. Also mit Blick auf die Tabelle ist die Situation ja noch beruhigend, wenn man sagt, Werder ist Zwölfter. So sieht er das im Moment. Und es gibt viele Mannschaften, die da stehen, wo Werder auch steht. Mit Blick auf die Ergebnisse ist es natürlich ernüchternd. Aber da würde ich jetzt das Stuttgart-Spiel gar nicht so hochhängen. Hat es dich überrascht, dass Werder so deutlich gegen Stuttgart verloren hat?
Ein bisschen schon. Ich hätte schon etwas mehr erwartet. Das kann ich dir genau sagen. Da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Das war schon gegen Köln mit einem Gegentor zum 1:1 in der Nachspielzeit nicht besonders glorreich, was Werder da sich geleistet hat. Wir erinnern uns, die Fans haben sie danach in die Kurve gerufen und haben gesagt, pass auf, wir decken den Mantel des Schweigens über dieses Spiel. Aber nächste Woche, da ist das Nordderby, da wollen wir euch sehen, da müsst ihr brennen. Und da müsst ihr was tun. Dann kam das Nordderby und das war in Phasen vielleicht tatsächlich der SV Werder, den man sich gewünscht hat, aber sicher nicht über 90 Minuten, weil am Ende, auch das haben wir letzte Woche festgestellt, gab es eine Mannschaft, die das Spiel unbedingt gewinnen wollte und das war der HSV. Das heißt, am Ende war es eine große Enttäuschung, was Werder da abgeliefert hat. Und dann gehst du in so ein Spiel gegen Stuttgart. Es läuft auch erstmal gar nicht schlecht, aber am Ende verlierst du es so alt mit 0:4. Das hätte ich der Mannschaft nicht zugetraut. Das heißt, die geforderte Reaktion, die eigentlich ja schon nach dem Köln-Spiel gefordert war, dann aber ausblieb, die dann nach dem HSV-Spiel erst recht gefordert war, die hätte ich jetzt schon mir über 90 Minuten gegen Stuttgart erwartet. Deshalb war ich von der Höhe des Auswärtssieges der Schwaben durchaus überrascht.
Du erinnerst dich aber dran, Stefan, was ich letzte Woche hier gesagt habe mit Blick auf das Stuttgart-Spiel. Ob das der Gegner ist, der dich dann auch lässt, das muss man erstmal abwarten. Da war ich skeptisch und ich sehe es halt nicht so, dass man sagt, okay, wir haben ein schlechtes Nordderby gespielt, deshalb müssen wir jetzt das nächste Spiel gewinnen, um die Fans wieder zu versöhnen. Da gehört ja auch immer der Gegner dazu, ne? So beim VfB Stuttgart muss man einfach sagen, also woher kommt der Glaube, bei vielen Werder-Fans übrigens, das habe ich die letzten Tage gespürt, woher kommt dieser Glaube, dass man einfach so den VfB Stuttgart besiegen kann?
Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Es geht, das war, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass es durchaus schwer werden kann gegen einen VfB, der übrigens vorher ja auch mehrere Spiele lang nicht gewonnen hat. Das gehört ja auch dazu. Aber jeder wusste, der VfB ist individuell besser besetzt, ist unterm Strich die bessere Mannschaft. Aber dass er dann zum Beispiel 9:1 Ecken rausholt, dass er insgesamt 8 Kilometer mehr läuft als Werder, das sind ja alles die Zahlen, die tun ja richtig weh. Weißt du, wenn du am Ende so ein Spiel 0:2 von mir aus verlierst und Werder hat eine gute Leistung gebracht, hatte vielleicht Pech und du siehst, die Mannschaft zerreißt sich, dann sagt, glaube ich, kein Mensch was. Und dann ist die Stimmung auch eine andere als nach diesem 0:4. Das meine ich.
Der VfB wechselt Nationalspieler ein in der zweiten Halbzeit und zwar einen nach dem anderen. Werder wechselt irgendwann, es war, glaube ich, ein Doppelwechsel, Kicke Top Isaac Schmidt ein. Das war ja wie eine Aufgabe. Also da habe ich schon zu dir oben auf der Tribüne gesagt, jetzt werden wir es nicht mehr gewinnen. Diesen Unterschied kann man ja nicht wegdiskutieren, dass der VfB Stuttgart in einem besseren Fußball spielt und so viel besser besetzt ist. Deshalb fand ich das ein bisschen krass, dieses Denken, Werder seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem VfB Stuttgart. Also bei mir kam das so an von vielen Leuten, aber phasenweise war das ein Klassenunterschied, was wir da gesehen haben. Ne? Mhm. Und vielleicht, und das habe ich ja auch thematisiert in der Kolumne, ist das, was wir gerade da erleben, diese Phase, eine Normalisierung des SV Werder. Ne? Das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich will es gerne erklären. Werder hatte vergangene Saison eine Mannschaft, die absolut überperformt hat, die am Ende Achter wurde mit Ole Werner, obwohl die Qualität dieses Kaders, der Marktwert dieses Kaders nicht für Platz 8 geschaffen war. Es war eine Mannschaft, die normalerweise, sage ich, zwischen 12 und 14 einläuft. So eine tolle Saison kannst du nicht einfach so beliebig oft wiederholen. Da gehört dann eine Menge dazu. Hinzu kommt ja bei Werder hier, du verlierst dann aus dieser Mannschaft, die überperformt hat, deinen Topscorer, Marvin Ducksch, du verlierst deinen zweitbesten Stürmer mit Oliver Berg, du verlierst auch noch den erfahrenen Stammtorhüter Michael Zetterer, holst neue Leute wie Victor Boniface, der hinten und vorne nicht funktioniert. Warum also sollte diese Mannschaft jetzt in dieser Saison besser spielen, besser auftreten als in der vergangenen Saison? Macht überhaupt keinen Sinn. Man muss das alles ein bisschen nüchtern und emotionsloser sehen. Ne?
Du sprichst über die qualitativen Möglichkeiten der Mannschaft. Ich spreche vom talentfreien Bereich, wie man ja heutzutage gerne sagt. Das heißt, ja, ich finde das total interessant.
Erklär mal. Ja.
Ja, das ist alles, was nichts mit fußballspezifischen Dingen zu tun hat. Du kannst in einem gewissen Maße einen Spieler, der einen Ball stoppt, indem er 5 Meter vom Fuß springt, kannst du das beibringen, dann sitzt irgendwann nur noch 1,50 Meter. So, aber du hast auch sehr talentierte Spieler, denen passiert das gar nicht. Du kannst sehr viel trainieren, zum Beispiel. Du kannst auch den sauberen Abschluss trainieren, den guten Kopfball, das kannst du ja alles machen. Aber der talentfreie Bereich sind die Sachen, die nichts mit solchen Dingen zu tun haben. Und da reden wir am Ende nur über die Einstellung, über den Willen. Über den Willen, den du sehen musst bei einer Profimannschaft, die zuletzt mindestens zweimal enttäuscht hat. Sie laufen deutlich weniger. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, zumal sie ja auch wenig Ball besitzt hatten mit zunehmender Spielzeit, dann läuft man normalerweise mehr als der Gegner. Das ist zumindest die Theorie und das siehst du dann alles nicht. Sie haben halt überhaupt nicht mehr an sich geglaubt. Das kann auch passieren, aber dann brauche ich trotzdem eine Einstellung, dass ich mich zerreiße auf dem Platz, dass nicht noch mehr passiert. Aber das war eben halt auch so nicht zu sehen, zumindest nicht durchgängig. Und darüber rede ich. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der außerhalb von Mannschaft und Verein für so schlechte Stimmung sorgt. Theoretisch ist jedem klar, dass Werder vermutlich keine bessere Mannschaft hat als in der vergangenen Saison, wenn man sie alle mal durchgeht. Wenn Boniface funktionieren würde, vielleicht schon, aber er tut's halt nicht. Das weiß jeder. Und Werder hat auch, als sie den Kader zusammengestellt haben im Sommer, durchaus Probleme gehabt, weil die Spieler halt Geld kosten, die auch einen Horst Steffen gebraucht hätte, um weiterhin seinen begeisternden Offensivfußball aus Elversberg zu spielen. Das eine hat aber mit dem anderen, glaube ich, nichts zu tun.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Viele der Neuzugänge im Sommer, das gehört ja dann auch dazu, zur Qualität des jetzigen Kaders im Vergleich zur letztjährigen Mannschaft, haben auch nicht so gezündet. Also es geht weit über Victor Boniface hinaus. Er ist natürlich schon so die Schlüsselpersonalie. Hätte der funktioniert, dann wäre vieles besser, aber Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Und Cameron Puertas war ja der Nächste, wo im Sommer die große Euphorie war. Muss man auch jetzt nach fast der kompletten Hinrunde sagen, war nicht gerechtfertigt, die Euphorie. Sammy Mbangula hat uns viel Spaß gemacht, wenn er offensiv gespielt hat. Diese Rolle hat er zuletzt selten bis nicht gespielt, auch jetzt gegen Stuttgart nicht. Kommen wir gleich nochmal zu, hilft er dir dann aber auch nur bedingt weiter. Hat er auch nur bedingt Spaß dran, glaube ich, an der Nummer. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo man dann vielleicht dann auch über den Trainer reden kann und sagen kann, hey, mach mal was anders. Kommen wir gleich zu, aber wo du das eben angesprochen hast mit dem wenigen Ballbesitz. Ne? Das habe ich heute Morgen schon mal gelesen, ich schaue mal gerade hier. Das war eine Mail von Jan Peter aus Hoppegarten. Der hatte diesen Punkt auch aufgeführt und hatte uns gefragt, ob wir darüber mal reden können. 30% meinte er, sei der Ballbesitz zu Beginn der zweiten Halbzeit gewesen für Werder. Das liegt natürlich primär daran, dass Werder gegen so einen Gegner wie VfB Stuttgart gnadenlos unterlegen ist. Die kannst du nicht bespielen. Du bist immer die passive Mannschaft dann. Ja. Du musst darauf lauern und das war ja Teil des Matchplans, deshalb kam Justin Ginmeier in die Mannschaft rein für dieses Stuttgart-Spiel, deshalb war Sammy Mbangula wieder drin, dass du in die Tiefe kommst, dass du mit langen Bällen nach vorne überraschende Angriffe machst, aber das Spiel war nicht darauf angelegt, dass du viel Ballbesitz hast.
Nein.
Den hat der VfB Stuttgart einfach und der bespielt dich dann. Ne? Deswegen also so die Niederlagen jetzt gegen Leipzig und gegen Stuttgart, die sehe ich gar nicht so dramatisch, auch wenn die natürlich wehtun. Es ist eher die Summe dieser vier Spiele, ne, dass dazwischen die beiden Spiele gegen die Aufsteiger waren. Ne. Gegen Köln hast du nicht gewonnen und beim HSV hast du eine schlechte Leistung im Derby gebracht und verloren.
Ja.
Und das sind die Spiele, die du gewinnen musst als Werder Bremen. Gegen Stuttgart hatte ich diese Erwartung ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Wobei ich Werder natürlich auch nicht den deutlich geringeren Ballbesitz vorwerfe, sondern eben die Laufleistung, die eigentlich gerade dann, wenn der Gegner auf den Ball hat, weil der lässt ja dann den Ball laufen im besten Fall, dann muss ich hinterherlaufen. Und wie dann so eine Statistik zustande kommt, die am Ende dem VfB 8 Kilometer mehr attestiert an Laufleistung, das wird mich mal interessieren. Aber wo wir beim Trainer sind, du hast das vorhin schon mal angesprochen, er hat versucht, vor einigen Wochen die Defensive zu stabilisieren. Mhm. Und wir müssen heute sagen, angesichts der Gegentore, aber auch angesichts dessen, was man sieht auf dem Platz, das hat so richtig nicht funktioniert. Ne?
Nee, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um jetzt zu überlegen, wie soll es denn weitergehen. Ne? Also um nochmal alle mitzunehmen, Werder ist in die Saison gestartet mit einem neuen System, nach all den Jahren unter Ole Werner, wo du immer mit der Fünferkette gespielt hast, kam aus Steffen, hat gesagt, so Jungs, ab morgen schon mal Viererkette. So ist Werder in die Saison reingegangen. Dadurch hattest du in der Offensive einen Spieler mehr, weil du hinten in der Viererkette halt einen Mann weniger brauchst, als wenn du Fünferkette spielst. So war das alles sehr offensiv und hat uns auch überraschend viel Spaß gemacht in dem einen oder anderen Spiel. Ich erinnere nur an den Sieg in Gladbach. Aber mit zunehmender Dauer der Saison wurden die Gegentore einfach zu viel. Ne? Und dann hat Horst Steffen gesagt, okay, wir müssen was ändern. Und dann kam mit dem Spiel in Mainz, glaube ich, da ging das los, die Umstellung hinten auf eine Fünferkette. Das heißt, drei Innenverteidiger plus noch zwei Außenverteidiger dabei. Und damit spielst du sehr viel defensiver, hast aber einen Mann weniger in der Offensive. Die Idee dahinter war, damit weniger Gegentore zu kriegen. Punktuell ist es aufgegangen, also bei dem Spiel in Mainz ist es im Prinzip aufgegangen. Du hast dann auch gegen Wolfsburg zu Hause nur ein Gegentor bekommen, dann 2-1 gewonnen dadurch. Und du konntest dieses Spiel gegen Wolfsburg ja auch nur drehen in der Schlussphase, weil du nur 0-1 zurücklagst. Ne? Mhm. War also durchaus aufgegangen, was Horst Steffen sich da ausgedacht hatte. Und jetzt haben wir aber in den letzten zwei Spielen, nehmen wir jetzt nur HSV und Stuttgart, haben wir 7 Gegentore. Und du kannst also nicht sagen, die Mannschaft ist gefestigt in diesem System. Nee. Gegen Stuttgart muss man fairerweise sagen, war dann auch in Unterzahl gegen einen sehr starken Gegner, ein bisschen hergespielt worden, aber genauso ehrlich kann man sagen, du hättest auch 5 oder 6 kriegen können gegen den VfB. Ne?
Ja.
Da hat Mio Backhaus noch das eine oder andere sehr gut rausgeholt. Also musst du jetzt überlegen, wie geht's weiter? Du musst die Wende hinkriegen, das kriegst du am besten, ja, du hast Steffen das gesagt, am besten gegen Augsburg gewinnen. Vielleicht gehört aber dann zum Teil gute des Plans Idee. Auch, dass du nochmal umstellst. Dass du sagst, okay, vielleicht brauchen wir wieder einen Mann mehr in der Offensive und stellen hinten wieder auf die Viererkette um. Mhm. Mich würde das freuen, alleine schon wegen der Personalie Sammy Imbangula. Müssen wir mal kurz drüber reden. Der hatte in Mainz dann zum ersten Mal diese Rolle links hinten defensiv quasi als verkappter Außenverteidiger in dieser Fünferkette spielen müssen. Das ist nicht seine Rolle.
Nein.
Da hat er Probleme mit. Er ist ein Spieler, der vorne gerne das Dribbling sucht, den Abschluss sucht, der in den Strafraum reinzieht. Und das sind für ihn sehr weite Wege von da hinten links. Und er ist auch nicht so stark im Verteidigen, obwohl er in Italien schon einigermaßen gut geschult wurde. Jetzt ist er deshalb aus der Mannschaft geflogen. Dann kam Marco Grüll hinten links auf diese Position. Mehrere Wochen lang hat er das gespielt. Jetzt hat der Trainer gesagt, okay, was wir übrigens letzte Woche hier im Podcast auch besprochen haben, ich bringe vorne die Leute jetzt wieder aufs Feld, die meisten Tore geschossen haben. Das sind Justin Ginmar mit 3 Toren, das ist Sammy Imbangula mit 3 Toren, das ist Marco Grüll mit, ich glaube, 2 Toren, das sind in Summe 8 schon mal. Haben alle in der Startelf gestanden. Er hat aber Sammy Imbangula eben nicht vorne hingebracht, sondern hinten links wieder in diese Rolle. Damit ist er sehr weit vom Tor weg. Er hat dann Marco Grüll dafür nach vorne geholt, wegen der Idee, dass er gegen den Ball mehr arbeiten kann, vorne im Anlaufen. Ist halt auch wieder dieser passive Ansatz, ne? Zu sagen, okay, ich richte mich danach, wenn der Gegner den Ball hat, was mache ich dann? Ne? Mhm. Mir wäre es lieber, ist grundsätzlich lieber, aber Fußball ist kein Wunschkonzert, wenn dir deine eigenen Stärken bewusst wirst und sagst, okay, wie gewinne ich am ehesten das Spiel? Dann, wenn du es einfach machst, musst du sagen, okay, dann musst du Sammy Imbangula vorne links offensiv bringen, damit das derjenige ist, der vorne für überraschende Aktionen für Torgefahr sorgt.
Es war auch ein bisschen überraschend tatsächlich, wo du es gerade sagst, dass Marco Grüll die Rolle nicht mehr hinten links spielt, ne? Oder sagen wir mal als Schienenspieler links. Da hätte ich auch eher erwartet, weil Justin Ginmar kann ja auch Sturmspitze spielen. Das hätte man ja durchaus machen können. Ich weiß, dass er in der U23 hat er das regelmäßig gemacht. Da hatten sie so einen Zweimannsturm. Da hat er immer ein Part davon gegeben. Ja, aber vielleicht ist das genau der Ansatz, dass er dann sagt, okay, ich möchte auch gut gegen den Ball arbeiten. Aber du sprichst davon...
Und noch ein anderer Punkt, wenn ich das gerade noch erklären darf. Er hat ja dann Justin Ginmar vorne rechts aufgestellt. Das hat schon was damit zu tun, dass du hinten die zwei Linksfüßer in der Abwehr hast mit Koulibaly und Friedl, die super Diagonalbälle spielen können an guten Tagen. Und dann hast du mit Ginmar vorne rechts einen, der in die Tiefe gehen kann. Ne? Das gehört so ein bisschen zu diesem Matchplan dazu. Das hat halt nicht wirklich hingehauen gegen den VfB. Viel, viel wichtiger fand ich aber als die Frage, warum Marco Grüll vorne drin gespielt hat, dass Victor Boniface und Keke Top eben nicht mehr vorne gespielt haben. Also Victor jetzt verletzt im Moment, ich glaube Schlag aufs Knie bekommen und Keke Top dann zunächst einmal draußen. Denn egal wer von den beiden gespielt hat, lasst man das Spiel gegen Union, den Heimsieg immer außen vor. Alles, was danach kam, war ja nicht gut. Ja, und da hatten wir beide auch letzte Woche hier gesagt, dann lieber noch Krulli vorne rein. Ist auch nicht Weltklasse in der Position, aber immer noch besser als das, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Genau diesen Gedanken hatte der Trainer ja auch gehabt. Dann.
Einfach
so. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest was sagen, ne?
Ja, habe ich aber jetzt vergessen. Ich hänge an deinen Lippen quasi, dass ich mich so da reinsteige in dem, was du, ne, verstehst du. Nein, einfach sollen sie spielen, hast du gesagt.
Ja.
Und jeder die Position bekleiden, die er kennt und die er versteht. Meinst du, manchmal überfrachtet Horst Steffen die Mannschaft mit seinen taktischen Ideen? Das wäre ja dann der Umkehrschluss.
Den Eindruck muss man haben, ja. Also das siehst du gerade bei dieser sogenannten hybriden Fünferkette, die er da jetzt spielt. Das ist schon anspruchsvoll, dass sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ballbesitz immer wieder zu switchen. Dass Marco Friedl dann rausgeht, wenn du den Ball hast, nach links draußen, dass Sammy Magula dann für vorne frei wird. Verlierst du den Ball, was sehr häufig passiert und schnell passiert, muss alles wieder zurück in die Ordnung. Du siehst dann schon, wie so ein Sammy Magula ins Denken kommt, ne? Und wie auch einem Marco Friedl nicht alles gelingt. Ne?
Mhm.
Deshalb bin ich ein Freund davon, es etwas einfacher zu halten. Wo wir jetzt über Marco Friedl reden, gehört natürlich auch die Verletzung dazu. Allem Anschein nach kann er wohl gegen Augsburg wieder mitwirken. Muss man noch die ersten Trainingseindrücke dann der Woche abwarten.
Mhm.
Aber das war auch so eine Situation, die offenbar manche nicht verstanden haben, warum der Trainer dann gewechselt hat, als Marco verletzt raus musste, dass er dann Niklas Stark reingebracht hat. Ja? Da haben wir auch eine Zuschrift zu bekommen, eine Nachfrage. Das hängt an dieser Dreierkette einfach. Ne? Du spielst hinten mit drei Innenverteidigern. Rechts Pieper, Mitte Koulibaly, links Friedl. Und wenn einer von den dreien ausfällt, das war in dem Moment Marco Friedl, hat der Trainer den 1:1 durch einen weiteren Innenverteidiger ersetzt.
Ja, ja.
Die Linksaußenposition in dieser Fünferkette, die hatte Sammy Mbangula gespielt in diesem Spiel. Denkt man erstmal, verrückt, der ist doch Stürmer. Ja, ist verrückt und das zählt zu diesem etwas komplizierten Ansatz, den Werder da im Moment probiert, der aber nicht wirklich von Erfolg gesegnet ist. Also ich bin Freund von Einfachheit, wenn es schlecht läuft und bei Werder läuft es im Moment ergebnistechnisch schlecht. Nicht mit Blick auf die Tabelle, aber ergebnistechnisch. Und zur Einfachheit würde für mich gehören, du spielst hinten wieder eine Viererkette und hast vorne einen Mann mehr in der Offensive und ein Sammy Magula muss nicht so eine Rolle spielen oder auch ein Marco Krull, wenn er hinten links spielt, muss so eine Rolle spielen, die ihm eigentlich nicht liegt und die nicht seiner Stärken entspricht.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Was ich mich gefragt habe, Peter Niemeyer unter anderem, eigentlich haben sie es ja alle getan, mehr oder weniger, aber jeder wählt seine eigenen Worte. Peter Niemeyer hat gesagt, man müsse jetzt alles tun für eine Reaktion am Wochenende, vermutlich beim Spiel in Augsburg, nehme ich mal an. Und es seien wieder die Grundtugenden gefragt. Ne? Das ist übrigens für mich, wenn Verantwortliche von Grundtugenden sprechen, dann ist das für mich immer so ein Alarmzeichen. Könnte man in einer solchen Situation, wir haben über die Stimmung ausführlich gesprochen, vielleicht auch mal auf die Idee kommen zu sagen, wir trainieren mal am Dienstag und machen den nicht frei?
Oh, willst du jetzt quasi die Daumenschrauben anziehen, ja, die Zügel anziehen, wie man das
ja
immer so schön
sagt.
Ja,
aber in dem Moment, wo du mich in die Nähe von Felix Magath rückst, ist dieser Podcast vorbei. Das möchte ich noch mal sagen.
Oh nein. Ich war viele Jahre auf Schalke und habe dort auch erlebt, wie Felix Magath gewütet hat. Nein, ich würde dich nie in die Nähe von Felix Magath.
Ich danke dir. Nein, aber wirklich, dass man einfach sagt, so, dass man den Ablauf mal so ein bisschen bricht und dass man auch mal an der Stelle, das wird man vielleicht in anderer Form hoffentlich auch tun, aber auch an der Stelle mal ein deutliches Signal an die Mannschaft sendet, wir müssen was tun und wir müssen mehr tun als zuletzt. Und das könnte ja auch in einem weiteren Trainingstag bestehen, dieser Hinweis.
Aber dazu würde gehören, dass der Cheftrainer Horst Steffen eine Alarmstimmung wittert und denkt, ich muss jetzt hier was machen, weil die Alarmglocken schrillen. Und genau das macht er nicht. Mhm. Er ist überhaupt nicht in Alarmstimmung. Das hat man jetzt auch nach dem Stuttgart-Spiel gesehen. Er stand ja einer Schar von Journalisten gegenüber, die immer wieder diese Fragen gestellt haben, wie dramatisch ist die Lage? Also es ging wirklich, die Vokabel dramatisch fiel da, ne? Wie kritisch ist es? Ist es bedrohlich? Der Kollege von der Bild-Zeitung, Markus, fragte, muss man sich Sorgen machen um Werder? Ne? Und Horst Steffen saß da und du merktest ihm richtig an, er ist sehr ruhig, sehr sachlich, du merktest, wie es in seinem Kopf anfing zu rattern. Ne? Also, was wollen die jetzt von mir? Was ist alles? Ne? Und irgendwann kam ja dann dieser sehr einfache, fast schon sympathische Satz aus ihm heraus, wir sind Zwölfter.
Mhm.
Damit wollte er ein bisschen relativieren, dass es jetzt nicht so ist, dass Werder auf Platz 17 steht, gerade das siebte Spiel verloren hat und irgendwie zittern muss, ob es in die zweite Liga geht. Also Werder ist auch nicht blauäugig, muss man an dieser Stelle sagen. Das siehst du ja in diesen Reaktionen von Peter Niemeyer etc. Und auch Horst Steffen ist nicht blauäugig. Der sieht auch, dass die Sachen schon mal besser liefen in der Saison. Ergebnistechnisch zumindest. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt schon die nächste Eskalationsstufe nutzen muss. Und das wäre ja so eine Änderung des Trainingsplans. Ne? Du musst ja noch ein paar Patronen auch verhalten für die Fälle, dass es noch schlechter wird. Denn es ist ja geradezu absurd, wenn du in Augsburg gewinnen würdest. Ja, ich sag mal, mit aller Vorsicht, wir wollen ja einfach mal hoffen, Werder macht ein gutes Spiel, Werder gewinnt dieses Spiel.
Ja.
Dann bist du plötzlich in einer super Position in der Tabelle, weil ja alles so eng ist. Zwischen Platz 9, sage ich mal, und 16, da liegen, glaube ich, 2 Punkte dazwischen. Da geht nach oben und nach unten alles und du bist halt in der gleichen Situation wie viele andere Vereine auch. Es ist jetzt nicht so, dass du außergewöhnlich schlecht performst in dieser Saison, sondern ab Platz 8 abwärts geht es allen so, wie es dir im Moment geht.
Aber ein Großteil dieser Vereine hatte Schwierigkeiten, in die Saison zu kommen und haben sich dann gefunden. Werder ist einigermaßen gestartet, hat dann sogar eine Phase gehabt, wo sie relativ ordentlich gepunktet haben und baut jetzt ab. Das ist schon ein Unterschied, woher du kommst, finde ich. Und zwischen Dramatik und alles gut gibt es ja noch ein ganz großes Spektrum, wo man sich irgendwann mal dann auch vielleicht verorten kann. Ist nur so eine Idee, aber...
Ja, aber darf ich was zu sagen gerade?
Gerne.
Ich finde diese emotionalen Ausschläge zu krass, ne? Schon im Sommer war mir das zu viel, als diese Euphorie rund um, also erstmal rund um Horst Steffen wird Werder Trainer oder ist Werder Trainer. Und dann auch die Neuzugänge am Ende des Transferfensters dann, wow, Boniface, Puertas und so weiter. Das schien ja alles geebnet für Europa gefühlt, wenn man so allen zugehört hat, die sich mit Werder beschäftigt haben.
Ja.
Damals habe ich dann viel Hack dafür bekommen, dass ich das total defensiv eingeordnet habe und gesagt habe, ganz so euphorisch bin ich jetzt nicht. Ja, und genauso bin ich jetzt überrascht von dieser, und das geht Horst Steffen wahrscheinlich auch so, von diesen emotionalen Ausschlägen, als wäre jetzt alles so wahnsinnig schlecht, als wäre Werder kurz vor dem Weg in die zweite Liga, dem ist ja nicht so. Ja, wie gesagt, die Tabelle gibt es nicht her und die Punkte, die du geholt hast, gibt es auch nicht her. Und Horst Steffen, und das ist das Interessante daran, du hast diese emotionalen Ausschläge im Sommer, du hast die emotionalen Ausschläge jetzt im Dezember und die ganze Zeit hat Horst Steffen den einen und denselben Puls. Der ist immer ruhig und sachlich. Das ist kein Trainer, der sich jetzt da hinstellt und auf die Pauke haut. Das ist kein Trainer, der sagt, jetzt brauche ich hier einen neuen Mittelstürmer. Also der ist gefühlt 20 Mal gefragt worden nach dem Stuttgart-Spiel, ob er jetzt einen neuen Mittelstürmer braucht. Dann hat er das auch irgendwann dann beim 20. Mal dann auch nochmal betont, dass er sowas nicht öffentlich fordert, sondern dass sie intern darüber reden, was anliegt und dass er dann seine Position da schon vertreten wird. So vorsichtig hat er das formuliert, ne? Es gibt ja auch Trainer, die machen das ganz anders und die sorgen dann für eine enorme Unruhe in so einem Traditionsverein, obwohl ja eigentlich das Umfeld schon unruhig ist. Ne? Ich sag mal zum Beispiel der verkappte Namensvetter Steffen Baumgart, damals beim 1. FC Köln, als die dann unten drin standen und kein Geld hatten für Neuzugänge, ist der auf das Podium gegangen vor die Presse und hat gesagt als Trainer, ja, dann sage ich das jetzt mal ganz deutlich hier, wenn du kein Geld hast, dann musst du halt mal welches besorgen. So, Punkt. So, und dann ist natürlich richtig Stimmung im Verein, ne? Und das ist ja too much für Werder Bremen, ne? Also ich finde es schon noch wohltuend, dass du mit Horst Steffen jetzt einen hast, der das alles ruhig moderiert. Es gab viele Probleme in diesem halben Jahr, Horst Steffen, die er alle ruhig wegmoderiert hat.
Und die er auch nicht verursacht hat, das kommt noch dazu, ne? Also da ist er Opfer gewisser Umstände dann auch geworden, ja.
Immer und immer wieder, ja. Und du hast nicht einmal von ihm, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, diesen Moment gehabt, wo er einen Streichholz zündet, verbal das reinwirft und dann brennt ganz Werder lichterloh. Das hast du nicht. Das macht er nicht, dafür ist er viel zu anständig. Und das muss man ihm dann auch mal zugute halten. Es ist wie immer im Fußball, wenn du die Ergebnisse nicht holst, wird als erstes der Trainer hinterfragt. Aber fairerweise muss man doch sagen, er hat ganz viele Baustellen hier geerbt, die gar nicht seine Baustellen sind.
Ja.
Über manche Dinge reden wir seit Jahren bei Werder, über die Qualität des Kaders, über die Langsamkeit der Abwehr. Über den fehlenden Mittelstürmer haben wir seit, glaube ich, Ende Mai geredet. Immer und immer wieder.
Niklas Füllkrug eigentlich.
Ja, oder so. Ne? Übrigens wurde mir heute angezeigt, wir haben so ein System hier beim Weser-Kurier, da kriegst du immer morgens so ein Bing und dann siehst du, was vor einem Jahr die meistgelesene Geschichte von dir war. Ganz witziges Detail. Da kam heute Morgen, bumm, vor einem Jahr die meistgelesene Geschichte, Marvin Ducksch hat sein 50. Tor für Werder geschossen. Das war letzten Dezember. Leute, ein Stürmer bei Werder Bremen, der 50 Tore geschossen hat. Ich glaube, das werden wir mit der jetzigen Besetzung eher nicht erleben, oder? Was meint ihr?
Das glaube ich auch nicht. Aber klar ist, Herr Steffen macht das von der menschlichen Seite her wirklich toll. Muss ich ehrlich sagen, ist auch eine super Außendarstellung übrigens nach wie vor. Und deshalb wünscht man ihm ja umso mehr, dass das hinhaut. Das wünscht man ihm natürlich ganz besonders. Und man muss immer wieder festhalten, Elversberg ist eine ganz andere Nummer und dafür kann er auch nichts. Und vielleicht muss er sich wirklich dran gewöhnen, weil Elversberg, kann ich mich gut dran erinnern, habe ich für meine 15 Jahren zum ersten Mal gehört. Da ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, die werden irgendeinen Sponsor oder was haben. Deshalb war Elversberg im Saarland auf einmal irgendwo eine Nummer, haben das dann auch hingekriegt. Aber es ging halt immer nur nach oben. Und diesen begeisternden Offensivfußball konnte auch Steffen mit Spielern umsetzen, die aber auch nicht so teuer waren, die Elversberg sich besser erlauben konnte, als Werder es tun kann mit Spielern, die in der Bundesliga dann performen sollen. Also ein himmelweiter Unterschied, da kommt eins zum anderen und da sind viele Anpassungsleistungen zu absolvieren und da ist er noch dabei.
Ja, du siehst mich schon intervenieren hier.
Weißt du, wie oft du heute schon den Finger gehoben hast?
Ja, Entschuldigung, aber ich bin so ein bisschen, ich bin ja nicht nur der Quälgeist der Vereine oder des SV Werder,
sondern auch meiner.
Zur Wahrheit gehört ja auch, sage ich dann so gerne, dass Elversberg nicht einmal gegen solche Gegner wie VfB Stuttgart in der Liga spielen musste, wie RB Leipzig in der Liga spielen musste und so weiter. Das ist ja jetzt auch nochmal Next Level für das Trainerteam mit Horst Steffen und Raphael.
Impliziert meine Aussage, meine ich.
Und auch,
ja.
Magst du weitermachen oder soll ich es der Einfachheit halber zu Ende bringen? Ganz wie du magst.
Ich wusste nicht, dass du schon am Ende warst. Entschuldige bitte.
Du kannst mit diesem Kader, den Elversberg hatte, in der dritten Liga einen super Hurra-Fußball spielen. Du kannst aber in der zweiten Liga einen super Hurra-Fußball spielen. Das haben die alle super gemacht. Aber die wären jetzt nicht in die erste Liga aufgestanden und hätten dann die Liga an Grund und Boden gespielt. Was du aber sehr richtig gesagt hast, ist, dass sie das Low-Budget-mäßig hingekriegt haben für ihre Verhältnisse. Zwar viel Geld, aber im Quervergleich sehr wenig Geld und haben das sehr, sehr gut hinbekommen. So gesehen ist Horst Steffen jetzt genau am richtigen Ort. Er ist jetzt bei einem Low-Budget-Verein der Bundesliga, der ersten Liga. Ja. Und vielleicht braucht er einfach noch die ein oder andere Transferphase, um ohne die Riesenkohle rauszuhauen. Also so ein Sammy Mangula werden wir nicht jedes Transferfenster holen können für in Summe 10 Millionen. Auch wenn es abgestottert wird über 4 Jahre. Dass er einfach diese Transferfenster braucht, bis er einen Kader stehen hat, der dem Fußball nahe kommt, den er eigentlich spielen will. Die Frage ist, hat er so viel Zeit im Profifußball, bis das dann so kommt? Ich sehe das ja schon in deinen Augen. Heute lese ich mal in dir wie in einem offenen Buch. Ja.
Naja, aber die Frage stellt sich natürlich, bekommt er die Zeit? Weil das würde schon erstmal bedeuten, dass wer da nichts mit dem Abstieg zu tun hat in dieser Saison und dass er dann im Sommer nochmal in aller Ruhe arbeiten kann. Das würde ich erstmal als erste Voraussetzung sehen. Und daran muss die Mannschaft arbeiten. Sie wird es tun am Wochenende, zum letzten Mal in diesem Jahr beim FC Augsburg. Wollen wir das mal tippen, das Spiel? Unsere Tipps im Stadion haben ja so ein bisschen Mut gemacht, dass ich gegen dich vielleicht mal tippen sollte.
Inwiefern hat dir das Mut gemacht oder sogar nicht richtig getippt?
Ja, aber viel besser als du. Viel besser als du.
Ja, ich habe die Niederlage etwas knapper vorhergesagt. So, ja.
Obwohl ich vorhin, glaube ich, gesagt habe, dass sie eine knappere Niederlage erwartet hatte. Aber gut, kannst du mal sehen.
Ja, also tippen. Ich sage, Werder in Augsburg, sie holen einen Punkt mit, es wird ein Unentschieden und dann ist die Lage gar nicht so brenzlig vor Weihnachten.
Ich glaube auch an Unentschieden. Das ist natürlich jetzt blöde. Ich sage aber, ich lege mich fest 1-1, weil das mache ich in meinem Tippspiel auch immer. Ist egal. JJ, wir werden es beobachten, voller Interesse, und dann nächste Woche nochmal drüber reden. Wenn ihr uns schreiben möchtet, grünaufweiß@weser-kurier.de ist unsere Mailadresse. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. JJ, dir vielen Dank. Es war eine schöne, besinnliche Aufnahme bislang und ich hoffe, du schrottest es nicht auch noch kurz vor Schluss. Machst du nicht, ne?
Nein, ich finde, das ist alles noch im grünen Bereich und deshalb sage ich, bleibt zuversichtlich und vor allen Dingen bleibt grün-weiß. Vielen Dank.
In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.